Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Liane Bettnarz. Sie ist Juristin, sie ist Journalistin und sie ist auch in der CDU nicht aktiv, aber sie ist Mitglied. Hallo Frau Bettnarz.
Hallo.
Deswegen der CDU wollte ich gleich sagen, weil ich wollte gerne wissen, ob Sie eigentlich gelacht haben oder ob Sie glücklich waren, als Sie am Donnerstag die Taz vielleicht gesehen haben. So haben wir uns das Ende des Patriarchats aber nicht vorgestellt, schreibt die Linke Tageszeitung. Zu sehen sind Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer. Das war doch eigentlich dann ein guter Tag oder eine gute Woche für die CDU, oder?
Naja, da kommen wir vielleicht näher noch drauf zu sprechen. Also an sich aber diese Schlagzeile der Taz war natürlich schon sehr wichtig, sehr witzig, weil sich die Taz natürlich nicht vorgestellt hat, dass sozusagen drei Frauen einer konservativen Partei plötzlich solche Spitzenämter übernehmen.
Frau Bettnarz, in Kassel hat heute die kleine Partei, die Kleinstpartei, die Rechte zu einer Demonstration aufgerufen. Und zwar soll es eine Demonstration sein gegen die Instrumentalisierung des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die sagen, mit der Instrumentalisierung wird die Rechte in die Nähe von Gewalt und Terror gestellt. Ein Bündnis gegen Rechts ist jetzt gleichzeitig unterwegs. Zahlreiche Gegenveranstaltungen. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Die Rechte protestiert in Kassel und versucht zu sagen, dieser Mord, das kann doch nicht sein, dass Rechte damit verurteilt werden.
Ja, es ist nicht so überraschend, weil das ein Narrativ ist, was sich so insgesamt im Moment durch die rechte Szene durchsetzt. Das liest man auch in moderateren Kreisen. Und natürlich ist es trotzdem eine Situation, natürlich ausgerechnet in Kassel jetzt zu protestieren, aber natürlich verbal so geschickt gemacht, dass man da juristisch auch nicht beikommt. Und es ist in gewisser Weise auch schon eine Demonstration, dass man präsent ist. Und jetzt eben sich ausgerechnet auch in Kassel zeigt. Also Machtdemonstration geht sicherlich zu weit als Begriff, aber es ist schon ein Zeichen, wir sind da.
Wir fragen mal unseren Korrespondenten, der in Kassel ist, Ludger Fittgau. Herr Fittgau, jetzt soll es um 12 losgegangen sein, die Rechte soll sich in Bewegung gesetzt haben, das war zumindest der Plan. Wie ist denn die Situation gerade in der Stadt?
Kassel, das ist die Linie, wo die Rechten von den Gegendemonstranten getrennt werden. Es hat Auflagen gegeben für die Demonstration dieser kleinen Partei. Die Rechte, die sind auf der einen Seite der Fulda des Flusses und auf der anderen Seite nähert sich gerade eine große Gegendemonstration vom Kasseler Hauptbahnhof kommend. Die Rechte, das sind im Augenblick nur wenige. Das ist der Christian Worch, ein sehr bekannter Neonazi, der diese Demo angemeldet hat. Er sagt, es kommen aber noch möglicherweise mehrere hundert, zumindest 100, meint er, in den nächsten Minuten und Stunden. Bisher ist das Bild dominiert von den Gegendemonstranten. Die Innenstadt ist komplett abgesperrt, die Straßenbahnen sind eingestellt. Es ist wirklich eine gespenstische Stadt, wenn man eben jetzt absieht von den Gegendemonstranten, die sich jetzt in großer Zahl in einem zweiten Block hier nähern. Ein erster Demonstrationszug ist bereits mit rund 3000 Menschen hier zu Fulda gekommen und hat sich verteilt. Und die Fulda-Brücken werden quasi bewacht, dass dort keine Rechten in die Innenstadt hineinkommen.
Jetzt haben Sie gerade Christian Worch gesagt, ich erinnere mich, der war ja schon zu Beginn der 2000er Jahre, hat der zum Beispiel in Leipzig schon versucht, Demonstrationen zu machen. Ich war jetzt etwas überrascht, Herr Fittgau. Das heißt, es sind aber bisher deutlich weniger Menschen, als die Rechte tatsächlich mobilisieren wollte.
Die können aber auch nicht so viel mobilisieren, das muss man sagen. Das ist wirklich eine Kleinstpartei mit ein paar hundert Mitgliedern, die eigentlich kaum mobilisierungsfähig sind, so sagen es zumindest Experten, die Kenner der Szene. Und die sind hier in der Region ein bisschen präsent und im Ruhrgebiet und versuchen jetzt einfach zu zeigen, wir sind da. Aber eine Machtdemonstration, sagte schon Frau Bettnarz, das würde ich so nicht nennen, sondern es ist einfach ein Versuch zu sagen, wir sind da, wir lassen uns hier nicht abschrecken und wir haben uns ja auch vor Gericht sozusagen durchgesetzt mit der Demonstrationsmöglichkeit.
Frau Bettnarz, Sie haben gerade schon gesagt, das ist juristisch schwierig. Muss das eine Demokratie aushalten?
Ja, es ist juristisch deshalb schwierig, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, man kann eine Demo nur in toto verbieten, wenn es eine unmittelbare, wirklich konkrete Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung gibt, sei es in Form von Straftaten, die zu erwarten sind, oder auch Ausschreitungen. Das ist in der Regel sehr schwer nachzuweisen. Und insofern muss man es aushalten, insofern, als man es juristisch letztlich hinnehmen muss. Aber man sollte dann genau das machen, was jetzt auch passiert, nämlich mobilisieren. Und je mehr Menschen dahin gehen, um zu zeigen, dass es eben doch eine wirklich kleine Gruppe ist und die ganz, ganz große Zivilgesellschaft dagegen stellt, das ist sozusagen das probate Mittel. Und wie gesagt, sie gehen eben sehr geschickt vor, weil so ein bisschen dieser Opfermythos, der Mord an Walter Lübcke wird jetzt gegen uns Rechte insgesamt instrumentalisiert, das hören sie zum Teil auch aus der AfD. Also das Motto ist so geschickt gewählt, dass man da juristisch tatsächlich nicht beikommt.
Herr Fittgau, ist das denn in der Stadt auch diskutiert worden? Die Frage, inwieweit soweit es eben möglich sein muss, das zu erlauben?
Ja, man nimmt das natürlich mit Zähneknirschen hin. Das ist eine Provokation, das wird auch so empfunden. Ich stehe nur einige hundert Meter vom Regierungspräsidium entfernt, wo Walter Lübcke ja bis zu seiner Ermordung der Chef war. Die Leute sind froh hier in Kassel, dass die Rechten jetzt nicht vor dieses Regierungspräsidium ziehen dürfen. Das wollten sie nämlich ursprünglich. Und das wird natürlich als provokativ empfunden. Und die Stadt steht schon noch unter Trauma. Das muss man sagen. Die Stadt ist kollektiv traumatisiert. Und deswegen gehen aber auch jetzt, und das ist sozusagen der nächste Schritt, wirklich viele auf die Straße. Jetzt in der Zeit, im Augenblick nähern sich wirklich die Leute und es sind wieder ein paar Tausend. Also ich würde jetzt sagen, nach dem, was ich heute schon gesehen habe, sind hier mindestens 5.000, 6.000, 7.000 Menschen schon jetzt auf der Straße.
Lübcke Fittgau beobachtet für uns diese Demonstration von der Partei Die Rechte in Kassel. Und Frau Bettnatz, gleichzeitig hat die Identitäre Bewegung heute auch eine Demonstration in Halle in Sachsen-Anhalt angekündigt. Auch das ist geplant. Die sind ja erst letzte Woche vom Verfassungsschutz eingestuft worden als rechtsextremistisch. Die müssen wir beobachten. Sie sind ja eine Person, die sagt, wir müssen auch mit Rechten reden. Sie werden dafür auch sehr oft kritisiert. Wo ist eigentlich für Sie die Grenze?
Also die Grenze liegt sicherlich darin, wenn jemand als rechtsextremistisch eingestuft wird, wie zum Beispiel bei der Identitären Bewegung. Mit solchen Leuten würde ich nicht reden. Also, unterhalb dieser Schwelle, glaube ich, muss man es machen. Und dann kommt es immer sehr genau darauf an, in welchem Setting und mit wem. Ich habe gerade Jakob Augstein dazu interviewt. Der hatte gerade vor 2 Monaten eine Debatte mit Karl-Heinz Weißmann, einem der führenden Vordenker der neuen Rechten, auf Schloss Ettersburg bei Weimar. Und Augstein sagt auch, muss es situativ letztlich entscheiden. Mhm. Und der Grund, warum ich das mache, ist eben, ich möchte Wackelkandidaten, die in diese Szene auch hin zur AfD sich vielleicht hinorientiert haben, zum Nachdenken bringen. Und das erreiche ich am besten eigentlich, wenn ich mit Vertretern ihrer Denkrichtung öffentlich diskutiere, dieses Denken in Frage stelle und in der Hoffnung, dass es dann so ein bisschen auch Zweifel sät. Mhm. Das ist so mein Impuls dahinter. Mhm.
Die Kritik daran ist ja dann auch zu sagen, man wird dann selber da vereinnahmt und kann gar nicht mehr so richtig klar trennen, wer ist tatsächlich jetzt noch in Teilen sozusagen im verfassungsrechtlich gedeckten Bereich und wer ist eigentlich schon verloren. Die Frage, die sich mir stellt bei Ihnen, ist dann tatsächlich, wenn Sie nach dieser Grenze suchen, merken Sie auch manchmal, dass Sie da über die Grenze hinweggehen, dass Sie auch Ihre eigenen Grenzen irgendwie ab und dann übertreten müssen, um eben dieses Gespräch weiter möglich zu machen?
Ich setze natürlich schon auch in solchen Gesprächen, ich führe sie auch privat außerhalb der Öffentlichkeit, natürlich schon klare Grenzen und sage auch, was ich persönlich davon halte. Aber ich versuche schon auch, wenn ich merke, dass Leute anfangen, das in Frage zu stellen und sich vielleicht zunächst mal von den radikalen Kreisen um Höcke zu distanzieren, vielleicht wenn sie das noch nicht von der AfD insgesamt machen, das dann aber schon auch zu honorieren, um sie auch zu motivieren. Und man muss sich eines klar machen, die AfD könnte im Osten bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen stärkste Partei werden. Das sind wirklich viele Leute. Und diese Ausgrenzungsstrategie hat überhaupt nichts gebracht. Damit treiben sie die Leute erst recht in diese Wagenburg hinein. Dass das immer auch ein Risiko ist, dass man sich immer fragen muss, mache ich damit jetzt bestimmte Leute salonfähig, steht völlig außer Frage. Also insofern, muss es genau überlegt werden, wann mit wem, welcher Situation. Das kann auch schiefgehen, das will ich gar nicht ausschließen.
Heute ist der 75. Jahrestag des missglückten Attentats auf Adolf Hitler. Und bei uns im Programm heute Morgen war Hans Koppi. Er ist der Sohn des Widerstandskämpfers Hans und Hilde Koppi. Und er hat mit uns heute Morgen gesprochen, generell auch über die Person Stauffenberg, also diese zentrale Person, wenn wir dieses Attentats gedenken.
Ich finde, dieser Gedenktag sollte sich weiter öffnen. Und zwar, dass er nicht nur immer auf den hauptsächlich militärischen Widerstand des 20. Juli, sondern als ein Gedenktag oder Ehrentag oder Feiertag für den Widerstand, den vielfältigen Widerstand in Deutschland. Weil man vor Ort in vielen Städten und Gemeinden auch immer wieder Schicksale findet von Widerstand.
Wie erleben Sie diesen Tag?
Ich finde, es ist ein ganz bedeutender Tag in der Geschichte Deutschlands und ich bin froh, dass es auch eben jährlich dazu dann auch entsprechende Veranstaltungen gibt.
Hm. Die Kritik, die wir jetzt gerade rausgehört haben, ist ja schon, dass wir uns sehr auf diese Person Stauffenberg konzentrieren. Und ich war mir, als ich das mir heute Morgen angehört habe, etwas unentschlossen, weil natürlich wir brauchen, wenn wir uns erinnern, brauchen wir eben auch zentrale Gesichter. Stauffenberg ist ja auch eine umstrittene Persönlichkeit gewesen. Er ist ja jetzt kein glühender Verehrer der Demokratie gewesen, im Gegenteil. Aber dennoch ist er ja im Endeffekt ein Gesicht, das nötig ist, weil wir uns sonst vielleicht auch zu weit ausdifferenzieren. Wir brauchen das doch etwas, ich möchte nicht sagen simplifizierter, aber doch einfacher und auf eine Person konzentriert?
Ja, insofern natürlich schon, weil er ja den entscheidenden Schritt dann auch gemacht hat. Also es ist klar, dass auch das Gedenken an ihn schon relativ im Mittelpunkt steht. Es gibt natürlich auch andere Persönlichkeiten, wo man sich vielleicht wünschen würde, dass der Fokus der Öffentlichkeit da auch noch stärker drauf wäre. Der Kreis um von Moltke in Kreisau beispielsweise. Mhm. Ich war vor knapp 2 Jahren in Kreisau. Die ja nun auch wirklich auch sehr massiv Widerstand geleistet haben. Aber man muss natürlich die Person Stauffenberg auch so ein bisschen im Lichte seiner Zeit sehen. Und sicherlich ist es natürlich so, das stimmt schon, das war kein Demokrat. Aber eben wie viele auch aus dieser Gruppe, die dann aus der Wehrmacht heraus auch so zum Widerstandskämpfer wurden, das waren in erster Linie Leute, die gegen den Unrechtsstaat waren und dann irgendwann realisiert haben, dass es ein Unrechtsstaat ist. Und natürlich würde man sich wünschen, dass das vielleicht auch alles glühende Demokraten gewesen wären und nicht so sehr Leute, die eher an eine ständische Gesellschaft dachten. Manche waren auch Monarchisten, also Stauffenberg jetzt nicht. Aber dennoch muss man eben auch sehen, das war eben gerade auch in den wehrmachtsadligen Kreisen, denen sich bewegte, war das auch nicht so verbreitet, da glühender Demokrat zu sein. Und im Endeffekt waren sie ja schon diejenigen, die dann auch versucht haben, was daraus zu machen und auch so ein bisschen in dieser Tradition zu denken, dass das ist eigentlich nicht unser Deutschland. Und wir wollen nicht, dass unser Deutschland so wird oder so bleibt, vielmehr. Da muss man natürlich aufpassen, weil die Neue Rechte das dann wieder instrumentalisiert und ihn sozusagen als patriotischen Widerstandskämpfer für ihn dann auch für sich vereinnahmt. Aber dennoch, wie immer eigentlich, empfiehlt sich ein differenzierter Blick.
Beobachten Sie das, dass tatsächlich diese Vereinnahmung von Stauffenberg auch von rechts tatsächlich wieder zuneigt? Also im Sinne von, Sie haben es ja gerade gesagt, Widerstand leisten für unser Deutschland?
Ja, man muss unterscheiden. Also in diesem moderateren Teil der neuen Rechten rund um die Wochenzeitung Die Junge Freiheit, da gilt eben Stauffenberg als, ja, konservativer Held, als patriotischer Held. Es gibt gerade ein Video der Jungen Freiheit auch dazu, wo das auch nochmal betont wird, dass er ja doch auch so sich für Deutschland engagiert habe. Und dann gibt es eben in den radikaleren Kreisen eben diese Umkehrung der Erzählung. Da sieht man sich also selber jetzt aktuell im Widerstand und in der Tradition Stauffenbergs. Da werden ganze T-Shirts auch getragen und gedruckt mit dem Konterfei. Da wird diese Würmerflagge, das ist diese orangefarbene Flagge mit dem schwarzen Kreuz, das gelb umrandet ist, was man von den Pegida-Demos kennt. Die gehörte zu diesem Kreis rund um Stauffenberg. Und also da glaubt man allen Ernstes, man müsste jetzt eben auch Widerstand leisten gegen das sogenannte Merkel-Regime. Und das ist natürlich eine Pervertierung des Gedenkens an Stauffenberg.
Vor allem, weil es ja sozusagen auch zumindest schon mal im Kopf die Möglichkeit offen lässt, man muss ja Widerstand leisten und irgendwann muss man ja auch tatsächlich dann mal mehr als nur reden. Also das ist ja auch dann so eine Weiterführung dessen, Widerstand ist ja nicht nur Worte, sondern was wir auch bei Walter Lübcke gesehen haben, Widerstand in Anführungsstrichen natürlich kann dann auch zu Taten werden.
Genau, wobei die grenzen sich formell grenzen sich von Gewalt gegen Personen ab und plädieren eher für kleinere oder für das, was sie für Sabotageakte halten, wie Blockaden von Flüchtlingsheimen, damals 2016. Aber in den rechtsextremistischen Kreisen ist ja die Erzählung letztlich die gleiche. Also die berufen sich zwar nicht auf Stauffenberg, aber sehen sich auch im Widerstand. Und das kann eben dann letztlich diese Folgen haben, die wir leider bei dem Mord an Walter Lübcke gesehen haben.
Frau Bettnanz, lassen Sie uns ein Stück weit zurückblicken auf die wichtigsten Ereignisse dieser Woche. Und da war natürlich zum einen eine Rede, die am Ende für eine sehr knappe Entscheidung gesorgt hat.
Dieses Europa hat Einfluss. Dieses Europa will Verantwortung übernehmen für sich und diese Welt. Die Menschen wollen sehen, dass wir liefern, dass wir vorankommen. Die Jugend fordert das. Meine Kinder sagen mir zu Recht, spielt nicht auf Zeit, macht was draus. Und dazu bin ich angetreten. Dazu brauche ich Ihre Hilfe und Unterstützung. Dazu rufe ich alle Europäerinnen und Europäer auf, mitzumachen. Es ist das Kostbarste, was wir haben. Es lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe. Thank you.
Ursula von der Leyen, ihre Rede im Europaparlament in Straßburg. Sie ist dann ziemlich knapp gewählt worden zur kommenden EU-Präsidentin, EU-Kommissionspräsidentin. Und sie ist natürlich auch im Nachhinein dann sehr schnell kritisiert worden, im Sinne von, das war eigentlich zu knapp. Wie kann das sein, dass sie dadurch eine proeuropäische Kandidatin ist, vor allem, weil sie Stimmen aus Polen bekommen hat? Wie haben Sie das gesehen?
Also ich war zunächst, als sie ernannt wurde, etwas skeptisch, gerade auch wegen ihrer durchwachsenen Bilanz am Ende zumindest im Bundesverteidigungsministerium. Aber man muss schon sagen, also das Parlament hat es ja selber nicht geschafft, Herrn Weber als dann eben auch dem Rat vorzuschlagen, als
von der CSU.
Genau, der eben das stärkste, oder weil die seine Parteifamilie, die EVP, das stärkste Ergebnis geholt hatte. Und Macron hat das Ganze von vornherein torpediert und irgendwann gibt es, glaube ich, dann einfach so eine Macht des Faktischen. Und wenn man sich jetzt die Rede anhört und auch so ihre eigene Vita ja auch sieht, sie ist in Brüssel geboren, sie kennt auch eben auch durch, da war sie ja sehr erfolgreich im Grunde auch in der Zusammenarbeit mit Verteidigungsministern aus den anderen europäischen Ländern. Deswegen war sie auch sehr bekannt im Rat und auch sehr beliebt. Sie ist ja einstimmig nominiert worden. Und ich fand, das war eine überzeugende, relativ staatsmännische Rede, natürlich schon relativ linkslastig. Das muss man vielleicht einen Tick weit verstehen, weil sie ja auch um die Stimmen der Sozialdemokraten beispielsweise auch geworben hat. Klar, natürlich auch mit sozusagen aus konservativer Sicht, insofern natürlich auch jetzt mit etwas bedauerliche Rede, wenn man so will. Aber
bedauerlich tatsächlich.
Ja, insofern, als sie beispielsweise ja gesagt hat, man müsse eben oder hat sich für eine Flexibilität beim hinsichtlich der Wachstumskriterien und auch des Stabilitätspakt ausgesprochen. Also das klingt jetzt nicht gerade nach konservativer Austeritätspolitik. Beispielsweise ist sie für einen europäischen Mindestlohn, für eine Arbeitslosenrückversicherung. Sowas tut Konservativen weh. Aber ich glaube, sie wollte da versuchen, eben, man sieht ja, wie knapp es war, möglichst viele mit ins Boot zu holen. Und ich glaube einfach, sie kann es dadurch, dass jetzt auch die Osteuropäer, jedenfalls in Polen, auch im Parlament ja sogar hinter ihr standen, weitestgehend sehe ich die Chance, dass sie es so ein bisschen schafft, vielleicht doch ein bisschen mehr wieder da so diese Einigung zu stärken, auch gerade bei diesem wirklich ja komplizierten Migrationsthema. Zunächst vielleicht versuchen, die osteuropäischen Staaten stärker mit ins Boot zu nehmen, dass sie so eine integrative Funktion haben könnte. Das traue ich ihr durchaus zu. Insofern bin ich im Moment optimistisch und dann muss man mal schauen, wie sich das im Einzelnen entwickelt.
Das ist interessant, dass Sie da so optimistisch sind, weil im Endeffekt die Voraussetzungen so aus meiner Sicht zumindest eher nicht gegeben sind, weil sie hat ja, wie Sie gesagt haben, sie hat versucht, irgendwie Linksstimmen zu bekommen. Die Linke hat komplett gegen sie gestimmt, die Grünen waren nicht für sie, die Sozialdemokraten, vor allem die Deutschen, haben sich da auch nicht dafür erweichen lassen. Und gleichzeitig muss sie natürlich jetzt, wenn Sie die Osteuropäer ansprechen, die muss sie im Boot behalten. Gleichzeitig hat sie gesagt, sie will darauf schauen, dass die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit gewahrt bleiben. Mein Eindruck ist eher der, sie ist so zwischen allen Lagern gefangen. Sie muss überall ein bisschen hineinreichen, hat aber eigentlich nicht die Kraft, in alle wirklich hineinzureichen, dass sie eigentlich nirgendwo wirklich Rückhalt finden kann, außer natürlich zu Teilen in der EVP.
Aber das Problem hätte ja im Prinzip momentan jeder Kommissionspräsident. Und sie hat immerhin den Vorteil, dass sie aus der konservativen Parteifamilie kommt und eben doch eine gewisse Brückenfunktion haben kann, auch in andere Lager hinein. Das kann auch schiefgehen. Aber diese Thematik, die Sie ansprechen, die wird natürlich wirklich sehr schwierig sein. Einerseits dafür zu sorgen, dass namentlich Polen und Ungarn die Rechtsstaatlichkeit nicht noch weiter beeinträchtigen, beziehungsweise da, wo sie es schon gemacht haben und Druck ausüben auf Medien und Justiz, zurückrudern. Und sie versucht es ja so mit einem Kurs, wo sie sagt, wir müssen die Befindlichkeiten dort besser verstehen. Und vielleicht ist zumindest zunächst mal der Ansatz, dass sie versucht, diese Staaten davon zu überzeugen, dass sie da auch wieder einen anderen Kurs fahren müssen, besser als jetzt nur versuchen, das Ganze über Sanktionen zu lösen. Es ist ja immer besser, wenn die Leute es aus eigenem Bewusstsein heraus wieder besser machen und nicht nur, weil sie Angst vor Sanktionen haben. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann kann natürlich die Europäische Union das nicht hinnehmen und einfach zuschauen, dass es in Polen und Ungarn so weitergeht wie bisher. Also das wird tatsächlich für sie eine große Herausforderung werden, gar keine Frage.
Eine große Herausforderung wird auch für sie werden, dass sie jetzt im Endeffekt, auch wenn sie dafür eigentlich nichts wirklich kann, die Personifizierung dieses gescheiterten Spitzenkandidatenprinzips ist und damit auch die Personifizierung eines, glaube ich schon, auch durch dieses Verfahren immer weiter steigenden Skepsis gegenüber dieser Europäischen Union ist. Oder kann man vielleicht auch sagen, jetzt warten wir ein paar Wochen und dann ist das eh alles wieder egal, weil die Leute glauben eh nicht, dass die Europäische Union wirklich demokratisch funktionieren kann.
Also im Moment ist natürlich, so wie es gelaufen ist, ist es fatal. Es spielt auch den Rechtspopulisten in die Hände. Es bestätigt alle Vorurteile gegen die EU. Sie hat jetzt Gott sei Dank ja gesagt, dass sie selber dazu beitragen will, dass das Spitzenkandidatensystem gestärkt wird, vielleicht eben auch rechtlich implementiert wird. Das ist es im Moment in dieser Form ja nicht. Aber man muss trotzdem eben leider sagen, dass das, wie ich eingangs sagte, gesagt, ist das Parlament halt aber eben auch leider ein Stück weit selbst dran schuld, weil es sich nicht auf Herrn Weber verständigt hat, um ihn dann dem Rat sozusagen als Kandidaten auch schmackhaft zu machen. Und das wird einige Überzeugungsarbeit bedürfen. Klar, weil natürlich bei den Bürgern ist angekommen, uns wurden Spitzenkandidaten versprochen. Wir dachten, einer von beiden, Herr Timmermans oder Herr Weber, wird der neue Kommissionspräsident. Und jetzt ganz plötzlich wird Ursula von der Leyen aus dem Hut gezaubert, die nicht mal für das EU-Parlament kandidiert hat.
Wir haben über Ursula von der Leyen gesprochen. Und wenn jemand nach Brüssel geht, dann muss jemand anderes den Posten im Verteidigungsministerium dann nachbesetzen. Und wir wissen seit dieser Woche auch, wer es ist.
Ich gehe mit vollem Herzen und auch voller Überzeugung mein Amt als Bundesverteidigungsministerin an. Denn es ist mir sehr bewusst, dass die Männer und Frauen, die in der Bundeswehr, in der gesamten Verwaltung ihren Dienst verrichten, in einer ganz besonderen Art und Weise ihren Einsatz zeigen für dieses Land, aber insbesondere für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
Annegret Kramp-Karrenbauer sagt nochmal, warum sie jetzt Verteidigungsministerin geworden ist. Sie hat sehr viel Kritik dafür bekommen, weil sie ja vor 2 Wochen noch gesagt hat, nein, ich möchte das nicht, ich möchte mich auf die CDU konzentrieren. Meine Frage, eine CDU-Chefin, die irgendwann Kanzlerin werden will, und das weiß jeder, die ja Probleme in ihrer eigenen Partei momentan hat, die das nicht so leicht hingekriegt hat, wie sie es vielleicht gedacht hat, die nimmt jetzt die Gelegenheit wahr, ein Amt zu nehmen, nämlich das der Verteidigungsministerin, was in der eigenen Partei schon hoch angesehen ist, wo man sich tatsächlich auch profilieren kann, wenn man es gut macht. Das ist reine Machtpolitik. Was ist daran so schlimm?
Naja, zunächst einmal, dass jemand an die Macht möchte und auch Kanzlerin werden will, das ist ja nichts Verwerfliches. Aber das Problem ist natürlich immer, wie ehrlich man auch seine eigenen Ambitionen nach außen hin verkauft. Und Frau Kramp-Karrenbauer hat, Sie haben das eine Zitat gebracht von Anfang Juli, aber sie hat eben schon bei ihrer Bewerbung zur Generalsekretärin im Februar 2018 gesagt, sie habe sich bewusst für die Funktion in der Partei entschieden und sie hat dann im Zuge dieses Wahlkampfes um den Parteivorsitz. Da hat sie also wörtlich gesagt, man dürfe um nichts in der Welt den Eindruck erwecken, man nütze dieses Amt nur, weil man den nächsten Sprung ins nächste Staatsamt machen möchte. Das wäre fatal so. Also sie hat, und dann hat sie auch noch in ihrer Bewerbungsrede auf dem Parteitag selber, also das, was ich gerade zitiert habe, war während dieser Wahlkampftour, da hat sie noch wörtlich gesagt, die CDU sei wie das letzte Einhorn in Europa, die letzte große Volkspartei, Europa brauche eine starke CDU, jetzt gehe es um die Zukunft. So, jetzt hat es offensichtlich nicht geklappt. Und dann würde man doch eigentlich erwarten, dass sie in einer Lage, wo es für sie nicht so gut gelaufen ist in der CDU, wenn ihr die Partei doch so wichtig ist, dass sie dann jetzt erst recht versucht, das Ganze zu drehen und die Partei wirklich stark zu machen. Hm. Stattdessen wechselt sie ins Verteidigungsministerium offensichtlich, um ihre Möglichkeiten zu erhalten, um auch Stärke oder jetzt sich da profilieren zu können. Also wirkt es doch so, als ginge es primär um die Kanzlerschaft und eben nicht primär jetzt um die Partei. Und das kommt eben in einer Zeit, wo Populisten den Leuten einreden, die da oben machen sowieso, was sie wollen, ist das ein aus meiner Sicht ziemlich unglückliches Signal.
Es ist natürlich auch auf der einen Seite in diese Richtung ein unglückliches Signal. Das unglücklichere Signal aus meiner Sicht ist das Signal, das an die Bundeswehr geht. Nämlich die Bundeswehr ist im Endeffekt angeblich ja so wichtig, wie Frau Kramp-Karrenbauer sagt, aber dennoch in dem Falle auch eine Art, naja, man kann sagen, so eine Zwischenstation.
Ja, genau. Also es wirkt dann fast so ein bisschen die Bundeswehr letztlich, genau, als so eine Art Zwischenstopp. Und das war eben auch relativ fatal. Sie war ja gerade im Heute-Journal und wurde von Klaus Kleber interviewt und hat eben nicht konkret auf die Frage geantwortet, wie lange sie dieses Amt ausführen wird, sondern hat dann eben nur gesagt, es sei wichtig, dass man das eben möglichst gut und auch intensiv macht. Und wissen Sie, ich kann das schon verstehen, es ist einerseits in der Politik immer schwierig, wenn man sagt, was man wirklich anstrebt, dann kann man sich auch schnell selber verbrennen. Aber in Zeiten der Geschwindigkeit im Netz, glaube ich, sind diese Zeiten dieser, ich nenne es jetzt mal Politiker-Floskeln, wirklich vorbei. Und die CDU hat ohnehin schon ein massives Problem, junge Leute zu erreichen. Und es ist so durchschaubar einfach, man weiß ja, was damit gemeint ist. Das ist nicht gut. Und meine Sorge ist eben jetzt, ist auch, dass die CDU hoffentlich nicht den Weg der SPD geht. Die Partei steht bei 28%. Sie steht nicht gut da. Es ist unklar, für welche Zukunftsthemen sie steht. All diese Zukunftsthemen hatte Frau Kamm-Karrenbauer auf dem Parteitag, wo sie gewählt wurde, ja genannt. Und jetzt sind die Landtagswahlen im Osten. Und im Grunde ist relativ unklar, wofür die CDU eigentlich steht. Und man müsste die CDU jetzt stark machen. Das heißt, die Partei wird darunter leiden.
Jetzt kann man aber auch sagen, sie ist ja nicht die erste Parteivorsitzende, die gleichzeitig ein wichtiges Ministeramt hat, beziehungsweise die erste Parteivorsitzende oder erste Parteivorsitzende, der gleichzeitig vielleicht sogar Kanzlerin oder Kanzler wäre. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Kann man nicht auch sagen, die Kraft aus diesem Amt heraus, dieses Staatsamt, das kann doch auch hineinstrahlen in die Bedeutung für die Partei hinein. Weil ich habe es eingangs erwähnt, Verteidigung ist ja so etwas, die CDU würde sagen, das gehört ja zu unserer DNA.
Ja, aber nicht in dieser Situation. Wenn man sich das mal anschaut, wie das bei Frau Merkel war. Frau Merkel wurde 2000 Parteivorsitzende und ist 2005 Kanzlerin geworden. Das heißt, sie hat die Partei schon 5 Jahre vorher geführt. Und die Partei war relativ gut bestellt, als sie ins Amt kam. Und dadurch ging das auch. Dann konnte man das gut vereinbaren. Aber Frau Kamm-Karrenbauer ist ja gerade angetreten, um die CDU wieder modern und zukunftsfähig zu machen. Und das ist bisher ja nicht Erfolg, kann ja in der Kürze der Zeit, muss man auch fair sein, ja auch nicht in toto erfolgen. Und im Grunde ist doch absehbar, bei dem Amt jetzt als Verteidigungsministerin, sie wird sich einarbeiten müssen, sie wird unglaublich viel reisen müssen, sie wird also physisch auch wenig in Berlin präsent sein. Wie soll das möglich sein, dann wirklich noch große programmatische Entwürfe nebenbei irgendwie zu entwerfen?
Frau Bettnanz, wir haben zu Beginn unserer Sendung gesprochen über Walter Lübcke, der ermordet worden ist, nachdem lange gegen ihn gehetzt worden ist. Hat jemand gesagt, ich greife jetzt zur Waffe und begehe die Tat. Und wir wollen jetzt auch nochmal weiterreden über Hetze, in diesem Fall Hetze aus Amerika.
Ich habe einen Vorschlag für diese hasserfüllten Extremisten, die ständig versuchen, unser Land runterzumachen. Sie haben nie etwas Gutes zu sagen. Und deshalb sage ich, lasst sie doch gehen, lasst sie doch gehen.
Und als Antwort darauf dann diese Chöre, Sprechchöre bei dieser Wahlkampfrede von Donald Trump, dass sie 4 Amerikanerinnen, amerikanische Staatsbürgerinnen, das Land verlassen sollten. Als sie das gehört haben, was ist dann in ihrem Kopf gewesen?
Ja, ich war sehr erschrocken, denn das ist, im Grunde läuft es ja auf die Forderung hinaus, dass Menschen, die ihm politisch unangenehm sind und dass er die am liebsten ausbürgern möchte. Und natürlich vertreten diese 4 Damen zum Teil tatsächlich problematische Ansichten, gerade in Bezug auf Israel. Aber das rechtfertigt ja mitnichten den Wunsch, Leute plötzlich auszubürgern. Und man sieht bei Trump da leider eben auch im Grunde gespiegelt das, was wir leider in Deutschland auch schon kennen, eben beispielsweise wie Herr Gauland, als er den Wunsch hatte, dass man Frau Özurus, die damalige Staatsministerin für Integration in Anatolien, entsorgen solle. Mhm. Also dieser Wunsch, dass man politische Gegner außer Lande schafft und das ausgerechnet im Land of the Free in den USA, im Einwanderungsland schlechthin, und dass er im Grunde, und das ist schon ein rassistisches Motiv im Grunde, diese 4 Frauen auf ihren Migrationshintergrund zurücksetzt und 3 von denen sind sogar in Amerika geboren. Also das ist extrem bedenklich und schockierend.
Wenn wir über die Verrohung von Sprache reden, dann sollten wir auch noch den italienischen Innenminister Salvini nennen. Der hat Carola Rackete, diese deutsche Kapitänin der Sea-Watch 3, jetzt als deutsche Zecke bezeichnet. Es gibt ja viele Linke, die mittlerweile Zecke sogar als so eine Art Adelstitel nehmen. Das ist ein bisschen überspitzt ausgesagt, aber die nennen sich ja dann selber Zecken, um das sozusagen für sich selber wieder in ein Positives zu übersetzen. Dennoch ist es natürlich erschreckend. Ist das Zufall, dass sich das vor allem gegen Frauen richtet?
Gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, in dem speziellen Fall nicht. Wahrscheinlich, wenn Frau Rackete ein Mann wäre, glaube ich, hätte Herr Salvini ähnlich erbost reagiert. Und es werden ja auch, also generell von Rechtspopulisten ja auch Männer beschimpft. Denken Sie daran, wie jetzt gerade Herr Restle als von Herrn Meuthen,
der WDR-Journalist,
ja eben auch als Schurke beschimpft wurde. Und Insofern zieht sich das schon so ein bisschen durch. Aber das Schlimme ist eben speziell an diesem Wort Zecke, auch wenn das schon lange dieser Begriff vorherrscht, die linken Zecken, es vergleicht Menschen mit Ungeziefer. Und das ist grundsätzlich bedenklich. Und um nochmal auf Trump zurückzukommen, bei Trump ist sowas ja leider fast schon erwartbar. Das für mich Erschütternde ist wirklich, dass die Grand Old Party, die Republikanische Partei, das mitmacht. Es gab ja dann eine Resolution im Repräsentantenhaus, die diese Äußerung als rassistisch verurteilt hat. Da haben also gerade mal 4 Republikaner mitgestimmt und alle anderen nicht. Und der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Herr Kevin McCarthy, hat sogar gesagt, also hat den Vorwurf zurückgewiesen und behauptet, das sei eine rein ideologisch und politisch motivierte Debatte der Demokraten gewesen. Also da herrscht offensichtlich in der Partei auch gar kein Bewusstsein mehr dafür, wie im Grunde da auch die Gründungsideale Amerikas auch im Grunde fast ja schon verraten werden in gewisser Weise.
Stumpfen wir eigentlich sprachlich ab? Ich fand das auch, beide Fälle fand ich schlimm. Ich habe aber das Gefühl, dass wir uns sozusagen da rhetorisch immer weiter nach unten bewegen und irgendwann auch das so alltäglich wird.
Ja, mit Sicherheit. Also man ist ja schon fast daran gewöhnt und beim ersten Mal erschrickt man sich noch darüber. Aber dadurch, dass Herr Trump ja generell auch dieses Dauerfeuer betreibt, sinkt so ein bisschen der Grad des Erschreckens auch über solche Äußerungen. Das führt eben auch dazu, dass dann eben solche Gegenreaktionen kommen, wie da jetzt eben von diesem Repräsentantenführer der Republikaner, die das offensichtlich tatsächlich nicht mehr schlimm finden. Und umso wichtiger ist es aber, dass eben die Zivilgesellschaft oder die Leute, die das nicht gut finden, dagegenhalten. Erfreulicherweise hat ja Frau Merkel nun wirklich gestern in der Sommerpressekonferenz hier in Berlin sehr deutlich Stellung dagegen bezogen und auf Fragen eines Journalisten auch gesagt, sie solidarisiere sich mit diesen Frauen.
Frau Bettenhartz, ein Thema, was alle Menschen bewegt, über das wir noch gar nicht geredet haben, ist der Mond, die Mondlandung natürlich. Das war lange vor Ihrer Zeit. Ist das trotzdem etwas, was Sie auch beschäftigt?
Ja klar, das ist natürlich was unglaublich Faszinierendes. Und es zeigt, zu was für tollen Leistungen der Mensch in der Lage ist, wenn er seine Schaffenskraft ins Positive wendet. Und das sollte einen vielleicht dieser Tage daran erinnern, dass man sich eben nicht in destruktiven Ideen und Vorstellungen verrennt, sondern lieber versucht, was Gutes zu schaffen.
Dann wollen wir mit positiven Worten enden. Frau Bettenhartz, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.